Herzlich willkommen zum CNXD Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passiert, wie die Medizin besser, sicherer, menschlicher und empathischer wird und welche Chancen, aber auch Gefahren wir haben. Los geht's! Heute unterhalte ich mich mit Dr. Friedrich Overkamp. Dr. Overkamp blickt auf eine beeindruckende Karriere in der inneren Medizin und vor allem in der Krebsmedizin zurück, hat Medizin studiert in Lüttich, Bochum und Essen. Dann folgte die Promotion und wir werden noch einiges hören. Und da hat er dann aber nicht mit aufgehört. Er war Krebsspezialist und macht immer noch weiter in diesem Sektor mit unterschiedlichsten Formaten, eigenem Podcast. Und das hören wir gleich. Aber bevor wir starten, lieber Friedrich, sag doch mal, was könnte man dann noch so über dich erfahren an Dingen, Leidenschaft oder, was wir heute normalerweise nicht im Podcast besprechen würden?
Weißt du, ich bin eigentlich ein Leben lang immer Journalist gewesen. Ich wollte ursprünglich Hörfunkmoderator werden. Ich habe 1975 Abitur gemacht und damals war im Westdeutschen Rundfunk auf WDR 2, ja auch in deinem Bereich sozusagen zu hören, das WDR 2 Mittagsmagazin, ein überregional bekanntes Magazin, die erste politische Sendung, die tatsächlich das Weltgeschehen transportiert hat. Das wollte ich moderieren. Und ich hatte ein super gutes Abitur und mein Vater hat dann gesagt, Mensch, lern doch erstmal was Richtiges. Politologie und Journalismus kannst du immer noch machen. Und dann habe ich ihm zuliebe, weil ich ein super gutes Verhältnis zu meinem Vater hatte, Medizin studiert, aber ich wollte überhaupt nicht Arzt werden. Das war gar nicht die primäre Intention. Ich wollte immer Journalist werden. Und dann habe ich in Bochum und in Essen studiert. Und der Essener Ordinarius für Krebsmedizin, Professor Karl Gottfried Schmidt, das war ein hochcharismatischer Mensch. Und der hat mich dann in seinen ersten Vorlesungen eigentlich erst motiviert, nicht nur Arzt, sondern auch Onkologe zu werden. Aber ursprünglich kam die Motivation aus dem Journalismus. Und eigentlich bin ich das ein Leben lang mit Herzblut geblieben, eigentlich auch bis heute. Denn das, was ich heute mache mit Podcasts und Onkowissen TV, geht nach wie vor in diese Richtung.
Ich würde noch mal kurz innehalten bei Karl Gottfried Schmidt, C.G. Schmidt, wie hier alle sagen. Genau. Du sagst, das war ein hochcharismatischer Mensch. Ja. Wie viel Charisma ist erforderlich, um ein guter Kliniker zu sein, mit Patientinnen und Patienten gut umgehen zu können, auch mit eigenen Mitarbeitenden? Wie beurteilst du das?
Extrem viel ist notwendig. Also um ganz klar auf deine Frage zu antworten, ich bin der festen Überzeugung, dass ein guter Arzt auch ein charismatischer Mensch sein muss. Insbesondere bei den Aufklärungsgesprächen in der Krebsmedizin ist das natürlich von entscheidender Bedeutung, dass man mit den Menschen umgehen kann. Das fängt beim Blickkontakt an, das fängt bei der Wortwahl an und geht natürlich von Mimik und Gestik bis hin zu den Inhalten. Schmidt war jemand, von dem man sowas lernen konnte. Der war nicht nur mein erster Lehrer in der klinischen Ausbildung, später auch mein Chef. Und er hat mich nach seiner Emeritierung ja mitgenommen. Er hatte dann noch ein paar Jahre eine Privatklinik für Onkologie und seine Privatpatienten weiter betreut. Und ich war sein leitender Oberarzt damals in dieser Privatklinik. Und von ihm konnte man wirklich lernen, dass Charisma das A und O ist. Natürlich Fachwissen genauso wichtig, aber zu deiner Frage, ja, ich glaube, dass das eine ganz entscheidende Rolle spielt in der Medizin.
Du hast gesagt, man konnte lernen. Bedeutete das auch, und auch für dich in deiner späteren Funktion, dass du auch Ärztinnen und Ärzte angesprochen hat oder er, wenn er gesagt hat, so ist das Verhalten nicht gut. Machen Sie es so und so, oder war das nur Lernen durch Zuschauen?
In seinem Falle war es mehr durch Zuschauen und durch Zuhören. Ich hätte mir oft sehr viel mehr gewünscht, dass er das auch transportiert hätte, dass er auch tatsächlich diesen Aspekt mehr gelehrt hätte. Er fokussierte aber in der Lehre tatsächlich auf die Inhalte und er wirkte durch seine Persönlichkeit. Aber ich glaube, wir brauchen heutzutage viel mehr auch charismatische Menschen, die Gesprächsführung lehren und auch üben mit denjenigen, die bei Ihnen lernen wollen. Wir brauchen charismatische Persönlichkeiten, die auch in der Lage sind, das, was sie selber intuitiv können, anderen weiter zu vermitteln. Ich glaube, da hapert es an manchen Stellen und gerade vor dem Hintergrund der immer stärkeren Digitalisierung, die ich sehr begrüße, die ich richtig klasse finde, brauchen wir diesen Aspekt der charismatischen menschlichen Zuwendung sehr stark.
Ich würde gerne noch in dieser Zeit ein wenig verharren, um auch zu erläutern, wie sich die Krebsmedizin entwickelt hat. Du warst dann Assistent, du hast dort eben viel gelernt. Aber wie war früher die Krebsmedizin aus, ja, ich sag mal, internistischer Sicht, nicht aus Sicht dessen, der einen Tumor herausoperiert, sondern was habt ihr alles damals schon machen oder auch nicht machen können?
In meinen Assistenzarztjahren gab es eigentlich nur die klassische Chemotherapie zusammen mit Operationen und Strahlentherapie, also die Klassiker Stahl, Strahl, Chemo. Das war das, was wir früher machen konnten. 1971 bin ich persönlich zum ersten Mal mit Chemotherapie in Berührung gekommen. Meine Mutter hatte ein metastasiertes Kolonkarzinom. Onkologen gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und die Chemotherapie wurde von Chirurgen angehängt in Bochum, Professor Hilgenfeld damals. Und die wurde aus Amerika bestellt, weil es in Deutschland auch noch gar kein 5-Fluorouracil gab. Das waren so die allerersten Anfänge, aber auch in den 80ern, als ich Assistenzarzt war am Westdeutschen Tumorzentrum in Essen, war es fast ausschließlich Chemotherapie, die wir machen konnten. Und es hat sich dann ja nach, also in den 90er Jahren und insbesondere nach der Jahrtausendwende fundamental gewandelt. Wir haben die zielgerichteten Therapieoptionen dazu bekommen, dass wir Rezeptoren blockieren konnten, dass wir die Signalwege in Tumorzellen hemmen konnten. Dann kam die Immuntherapie, unvergessen, 2010, 11, 12 herum, die ersten Checkpoint-Inhibitoren, wofür es einen Nobelpreis gab. Das waren schon Meilensteine der medikamentösen Tumortherapie. Und das Dritte, was ich auch sehr in Erinnerung habe, ist, dass parallel immer mehr interdisziplinär behandelt wurde. Die ersten Tumorkonferenzen wurden etabliert, für mich ein echter Meilenstein, als wir dann mit den Operateuren, mit den Strahlentherapeuten, mit den Pathologen gemeinsam in einer Konferenz saßen, um die bestmöglichen Konzepte zu besprechen. Also von der klassischen Chemo, das war der Ausgangspunkt deiner Frage, von der klassischen zytostatischen Therapie in den 70er, 80er Jahren bis hin zu den heutigen Konzepten eines multimodalen Ansatzes, wo wir verschiedene Therapieoptionen miteinander kombinieren, wo wir aber auch in den verschiedenen Stadien der Erkrankung sehr gezielt uns überlegen, was wann sinnvoll ist, manchmal sogar vor einer Operation eine medikamentöse Therapie, manchmal eine vorbeugende nach erfolgreicher Operation und dann die manchmal über viele Jahre sich erstreckende Sequenztherapie im Stadium der Metastasierung. Das sind für mich echte Meilensteine in den Jahrzehnten der klinischen Onkologie gewesen, die ich unheimlich gerne begleitet habe. Und darauf blicke ich sowohl mit Dankbarkeit als auch mit Stolz zurück, weil ich natürlich auch viele Studien mit begleiten durfte und auch viele dieser Entwicklungen sowohl als Chefarzt als auch als niedergelassener Onkologe mit begleiten durfte.
Wenn man das alles hört, ich sage, da kann einem schon schwindlig werden, wenn man die ganze Entwicklung vor Augen hat. Und jetzt frage ich mich, wie soll das jemand alles noch wissen, durchblicken können? Und dann komme ich mit meinem Bogen zu dem von dir gegründeten onkowissen.de. Sag doch mal, wie kriegt man das jetzt alles in die Köpfe rein, sodass es auch in die Handlung gehen kann? Und dauernd gibt es was Neues.
Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir in den 80er Jahren noch alle Medikamente im Kopf halten konnten. Das kann heute kein Mensch mehr. Das geht gar nicht. Ist völlig undenkbar. Es gibt so viele unterschiedliche Substanzen in unterschiedlichen Indikationen und auch in unterschiedlichen, ich sag mal, Modalitäten, ob neoadjuvant, adjuvant, palliativ, das heißt in unterschiedlichen Stadien der Erkrankung, kann kein Mensch mehr im Kopf behalten. Und ich hatte ja die große Ehre, mit Professor Ehninger gemeinsam unsere Fachgesellschaft 6 Jahre leiten zu dürfen. Ich war Vorsitzender der DGHO, der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, und wir haben in unserer Amtszeit das Portal Onkopedia gegründet, in Anlehnung an Wikipedia. Das war ein erster Aufschlag, wo wir gesagt haben, wir schreiben mal was, wo man möglichst aktuell etwas nachschlagen kann. Es zeigte sich, obwohl es mit ganz viel Akribie, mit ganz viel Engagement von Professor Wörmann und vielen anderen auch weiterentwickelt worden ist, zeigte sich aber, das kann eine Fachgesellschaft alleine nicht leisten. Es ist einfach zu viel. Und dann haben wir onkowissen.de gegründet, eine GmbH, und haben uns für ein Sponsoring-Modell entschieden und haben gesagt, wir fragen mal die forschende Pharmaindustrie, ob sie das unterstützen kann. Weil wir wollten natürlich, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen die neuesten Informationen nachschlagen können. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen es, wenn es irgend geht, kostenlos anbieten. Und es ist uns auch gelungen. Wir haben über 2 Dutzend Sponsoren, die großen pharmazeutischen Firmen, die forschende Industrie, war bereit, dieses Wissensportal zu unterstützen. Es ist derzeit das größte Wissensportal für Krebsmedizin. Wir haben über 12.000 registrierte Kolleginnen und Kollegen, die unsere Apps nutzen. Das heißt, wir geben mehr als 20 verschiedene Apps heraus, für die ich inhaltlich alle verantwortlich bin. Wir haben über 300 Key Opinion Leader, die alle als Experten Verträge mit uns haben und die Inhalte reviewen. Das heißt, unser Team, wir haben ein eigenes wissenschaftliches Team, schreibt die Inhalte. Ich reviewe das mit grob orientierendem onkologischem Sachverstand. Und dann geht es aber, und das ist das Entscheidende, zur Kuration an die, um die Inhalte zu kuratieren, an die Top-Experten. Und dann erst wird es freigegeben und geht online, und so aktuell wie möglich versuchen wir zu sein, zu allen wesentlichen onkologischen und hämatologischen Erkrankungen haben wir Apps, die man sowohl auf onkowissen.de auf der Plattform sich anschauen kann, als auch herunterladen kann auf Smartphone, so dass man auch im Alltag bei der Visite oder in der Praxis sehr schnell Zugriff auf alles hat. Aber das ging nur mit Sponsoring. Und weil das so gut angenommen wurde, haben wir dann Onkowissen TV gegründet, unseren Fernsehkanal, und da berichten wir von großen Weltkongressen. Du merkst, ich bin dann wieder Journalist eigentlich geblieben, nur halt Fachjournalist. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, von ESCO, ESMO, ESH, von den ganz großen Weltkongressen zu berichten. Das tun wir bis heute ganz regelmäßig. Und wir haben dann noch eine dritte Plattform, Onkowissen Audio, auch für Fachkreise, wo ich mich mit Experten über alle möglichen Themen in Podcasts unterhalte.
Also ich glaube, das kann man so zusammenfassen, es scheitert nicht jetzt an der Wissensvermittlung, ne? Jetzt muss es ja nur noch eben in die Köpfe rein.
Mhm. Genau.
Und jetzt möchte ich dir eine etwas provokante Frage stellen. Kommt dann der Tag, wo man ja im Grunde das Krankheitsbild, also den Befund der Pathologie reinschreibt, vielleicht noch einige Gensequenzen dazu vermerken kann, Medikamente, die der Patient genommen hat und was ansonsten in der Historie wichtig war, und man bekommt dann einen direkten Therapievorschlag oder 2 präsentiert. Und das Ganze auch noch für Patientinnen und Patienten einsehbar. Wie entwickelt sich das?
Ja, ich finde die Frage, das ist die entscheidende Frage schlechthin. Ich finde die überhaupt nicht provokativ, sondern das ist, glaube ich, die Frage schlechthin. Und ich würde zunächst mal sagen, ganz eindeutig, ja, dahin geht die Entwicklung. Und auch solche Wissensportale, wie wir sie derzeit sehr erfolgreich machen mit Onkowissen, sind vorübergehende Institutionen. Sie werden schon in einigen Jahren überholt oder ergänzt oder erweitert. Ich bin mir noch nicht sicher, welches Verb das richtige ist. Auf jeden Fall werden sie modifiziert durch künstliche Intelligenz. Und KI-Programme, ChatGPT ist ein erstes Beispiel, aber es gibt eben auch ja auf die Krebsmedizin schon fokussierte KI-Programme, die werden ganz wesentlich die Wissensvermittlung modernisieren. Und es kommt noch hinzu, dass in der Tat Bilder, ob Patientenfotos, ob radiologische Bilder, ob Bilder aus der Pathologie von KI-Programmen natürlich ganz anders gelesen und interpretiert werden können. Eine KI kann schon aus einem immunhistochemischen Schnitt, zum Beispiel eines Kolonkarzinoms, vorhersagen, ob da Areale mit bestimmten Mutationen drin sind oder nicht. Und eine KI kann aus einem Computertomographiebild zum Beispiel vorhersagen, welche Art von Lungenkrebs gerade dort zu sehen ist. Also diese Entwicklung ist gigantisch. Deine Frage ist insofern hochberechtigt und wir versuchen uns darauf einzustellen. Wir haben auch schon eine Website kreiert, die ist noch nicht befüllt, aber wir haben sie schon, onkowissen.ai, nämlich Artificial Intelligence sozusagen als Additivum zunächst mal. Später wird es möglicherweise auch das Hauptprogramm sein, die künstliche Intelligenz. Und wir müssen uns darauf einstellen. Es wäre unklug als Unternehmer und noch weniger klug als Onkologe, sich dieser Entwicklungen zu verschließen, sondern man muss genau das Gegenteil tun. Man muss es annehmen. Aber wir haben natürlich alle eine riesige Aufgabe. Du hast gerade ein tolles Buch geschrieben, Menschliche Medizin, was eigentlich einen Appell ja beinhaltet. Einen Appell, dass man trotz aller Bejahung der digitalen Chancen auch den menschlichen Aspekt genauso weiterentwickeln muss. Wir alle müssen lernen, mit KI, mit Digitalisierung umzugehen. Und da möchte ich mich auch in den nächsten Jahren weiter dran beteiligen. Und Onkowissen ist sicher eine Plattform, die diese Entwicklung mitmachen wird, die neuen digitalen Möglichkeiten nutzen wird. Und auf keinen Fall darf man stehen bleiben auf dem Erreichten.
Also ich bin zutiefst beeindruckt. Wir haben uns ja schon mehrfach unterhalten über das, was du da alles aufgebaut hast. Und das ist dann Expertenmeinung in der Krebsmedizin. Inwieweit hältst du es für ja schon auch heute umsetzbar, dass man quasi aus der Onkologie noch ein wenig über den Tellerrand schaut und sagt, was ist denn eigentlich mit dem Restmensch? Ne, was ist mit seinem Herzen, was ist mit dem ganzen Verdauungstrakt, vielleicht mit dem Mikrobiom? Wie bekommt man diese Brücke hin? Droht es nicht manchmal zu sehr, dass da die Superspezialisten natürlich vor dem Hintergrund der Onkologie die Behandlung übernehmen, aber vielleicht bei dem einen Menschen das ganze Konzept anders wirkt als bei einem anderen und man diese Faktoren noch nicht abgebildet sieht?
Ja, das ist eine sehr schlaue Frage, Jochen. Weiß ich natürlich die Antwort auch nicht in einem Satz, aber ich denke da sehr viel drüber nach. Es kann sein, erstens, dass die Spezialisten, wie wir sie heute definieren, die Key Opinion Leader, weniger werden. Wir brauchen noch Spezialisten für die Forschung. Wir brauchen Spezialisten, die die Forschungsdaten interpretieren und einordnen. Aber wir brauchen nicht mehr so viele im Alltag, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das kann tatsächlich eine KI, die gut gefüttert ist, auch, sage ich mal. Aber zu dem zweiten Teil deiner Frage, lässt sich das von der Krebsmedizin übertragen, auch auf andere Fächer der Gesamtmedizin? Ich glaube ja. Die Onkologie ist ein besonders kompliziertes Fach. Aber es lassen sich natürlich all die Dinge, die sich dann erfolgreich schon umsetzen lassen in der Onkologie, sehr schön auch auf andere Fächer übertragen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben ja auch noch eine Parallelplattform, die nennt sich immunowissen.de. Da haben wir eine Rheuma-App zum Beispiel. Also mit Rheumatologen machen wir genau das Gleiche. Und ich glaube, der Wissensbedarf im Alltag ist sehr unterschiedlich in den einzelnen Fächern. In der Onkologie war es nun mal eine Ära der letzten 10, 20 Jahre mit ganz besonders krassem Wissenszuwachs. Das Westdeutsche Tumorzentrum, was du jetzt lange geleitet hast, ist ein Beispiel, was natürlich auch ganz vorrangig in der Forschung und in der Versorgung tätig war. Aber das schmälert ja nicht auch die Bedeutung und die Entwicklung anderer Fachdisziplinen der Medizin. Ich glaube, dass die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz insgesamt die Medizin enorm bereichern wird. Aber man muss aufpassen, dass es an keiner Stelle überdreht. Und da ist, glaube ich, die Onkologie ein schöner Gradmesser. Wir können lernen an unseren Krankheiten, sage ich mal, wie wir KI und andere digitale Tools sinnvoll einsetzen, wie wir sie nicht überdrehen, wie wir sie zum Nutzen der Patienten und auch zum Nutzen von uns Anwendern tatsächlich im Alltag positionieren. Und wenn das in der Onkologie gelingt, dann kann man das auch in anderen Fächern parallel genauso machen.
Ich habe zwei Punkte noch. Der eine ist, dass ich einmal natürlich scharf protestieren muss. Ich habe nicht das Westdeutsche Tumorzentrum geleitet. Ich habe die Leiter, die Spezialisten ein wenig unterstützen dürfen. Ich sag mal, das ist schon auch sehr beeindruckend, was hier passiert.
Ja, absolut.
Das andere ist, ich habe ja früher sehr verstümmelnde Operationen durchgeführt, als ich in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde tätig war. Wir haben teilweise versucht, den Krebs durch immer aggressivere Operationen zu beherrschen, manchmal auch, wo es kaum mehr gelingen konnte, Nachstrahlentherapie und was das auch alles für Schicksale waren. Dann erlebte ich dort schon eine Veränderung und ich erlebte, wie man auch sprach über Sport, über Prävention, über andere Themen in der Onkologie. Und als ich dich kennenlernte, habe ich feststellen dürfen, du bist auch jemand, der auf sich, auf seinen Körper achtet. Wie bewertest du dieses Drumherum? Ist es denn, wenn jemand eine Krebsdiagnose hat, für ihn nicht auch besonders wichtig, nach vorne zu blicken, jetzt nicht nur in dem Kontext Erkrankungsbewältigung, sondern quasi jetzt richtig durchstarten? Wie ist das mit der ganzen Thematik Bewegung, Sport, Lebensform?
Absolut. Also früher, als ich Assistent war in den 80er Jahren, spielte das tatsächlich kaum eine Rolle. Aber schon in den 90ern mit der Entwicklung zielgerichteter und immunologischer Therapien lebten die Patientinnen und Patienten immer länger. Wenn du bedenkst, auch eine Metastasierung ist heute ja nicht a priori mehr ein Todesurteil, sondern damit kannst du oft viele Jahre gut leben. Also sollte man auch so viel wie möglich tun, um Herz, Kreislauf, Stoffwechsel fit zu halten. Dazu gehört natürlich viel Bewegung, viel Sport, war früher nie ein Thema, ist heute ein Riesenthema. Ich gebe unter auch eine App zur Supportivtherapie heraus, wo wir nur unterstützende Möglichkeiten adressieren. Und da geht es nicht nur um Medikamente gegen Übelkeit und Durchfall und Schmerzen und so weiter, sondern es geht eben auch gerade um diese Lebensqualität erhaltenden Maßnahmen. Dazu gehört Sport, Ernährung und vieles andere mehr. Krebspatienten sollten, in einem Satz gesagt, heutzutage so normal wie irgend möglich weiterleben. Vielleicht ein bisschen eingeschränkt in der Phase der Akuttherapie, aber ansonsten sollte das Leben inklusive Bewegung und Sport so gut wie möglich weiterlaufen wie vorher.
Es gibt kein besseres Schlusswort. Ich freue mich riesig, mit dir gesprochen zu haben. Ich freue mich aber auch sehr, dass du eigentlich aus dem Journalismus gekommen bist, vom Herzen her. Ja. Weil das bedeutet auch Kommunikation, Erklärung und das ist der ganz große Punkt, wo wir, glaube ich, an vielen Stellen in unserem gesamten Gesundheitswesen noch etwas Luft nach oben haben, besser zu erklären und eigentlich damit schon ganz früh bei Kindern anzufangen, bis ins hohe Lebensalter. Lieber Friedrich, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für all die Informationen. Hat mir riesig Spaß gebracht und ich freue
Sehr
mich,
gerne.
Wenn wir uns wann und wo auch immer wiedersehen.
Dito, vielen Dank für die Einladung und bis bald.
Dankeschön. Vielen Dank für dein Interesse an unserem CNXD Zukunftsmedizin Podcast. Solltest du Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an podcast@cnxd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.